Befreien Sie sich aus der Sklaverei. Er war in der Normandie gelandet. Er hatte die Nazis besiegt und Deutschland besetzt. Er hatte seine Memoiren veröffentlicht und war reich geworden. Der einzige Sieg, der ihm im Jahr 1949 noch fehlte, war der über sich selbst. Nach einem Leben voller Schlachten, bei denen seine Willensstärke entscheidend gewesen war, erteilte Dwight Eisenhower sich selbst einen Befehl: Hör auf zu rauchen. Ohne zu zögern nahm er den Kampf mit seiner 38-jährigen Gewohnheit auf. Vor dem Hintergrund seines abenteuerlichen Lebens mag dies wie ein kleines Scharmützel erscheinen, aber jeder Nikotinabhängige weiß, dass es schwieriger sein kann, einen inneren Dämon zu besiegen als einen äußeren Feind. Nur wenige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hatten jemals so eine Willenskraft wie Dwight D. Eisenhower, schrieb sein Biograf Gene Edward Smith. Obwohl er ein lebenslanger Raucher von 3 bis 4 Schachteln Zigaretten pro Tag gewesen war, verordnete Eisenhower sich einen sofortigen Totalentzug und rührte nie wieder eine Zigarette an. »Der einzige Weg aufzuhören ist aufzuhören«, sagte Eisenhower zu einem Mitarbeiter. »Und ich habe aufgehört.« Niemand zwang ihn dazu. Niemand hätte ihn dazu zwingen können, aber er sah es als seine Pflicht an, sich diesen Schritt selbst aufzuerlegen. Dadurch gewann er zusätzliche Lebensjahre. Und weil er seinen Körper schützte und beherrschte, konnte er der Welt weiter von Nutzen sein, zunächst als Oberkommandierender der NATO und dann als amerikanischer Präsident in einer ereignis- und spannungsreichen Zeit. Was ist mit Ihnen? Wovon sind Sie abhängig? Worauf können Sie nur schwer verzichten? An einem gewöhnlichen Nachmittag im Jahr 1949, demselben Jahr, in dem Eisenhower mit dem Rauchen aufhörte, ging der Physiker Richard Feynman gerade seiner Arbeit nach, als er plötzlich den Drang nach einem hochprozentigen Drink verspürte. Es war kein besonders heftiges Verlangen, aber es war ein beunruhigendes Bedürfnis nach Alkohol, das nichts zu tun hatte mit dem Vergnügen eines guten Schluckes, den man sich zur Entspannung nach einem harten Arbeitstag gönnt. Feynman entschied sich, ohne zu zögern, alkoholischen Getränken für immer zu entsagen, denn nichts sollte diese Art von Macht über ihn haben. Er wollte aufhören, bevor er an den Punkt kam, an dem er sich Schaden zufügen würde, wie es im Liedtext »Policy of Truth« von Depeche Mode heißt. »Never again is what you swore the time before.« »Nie wieder hast du geschworen in der Zeit davor.« Die Grundlage dieses Konzepts der Selbstbeherrschung ist eine instinktive Reaktion gegen alles, was uns beherrschen könnte. Wer kann denn frei sein, wenn er, wie es ein Suchtexperte ausdrückte, die Freiheit zur Abstinenz verloren hat? Wir sagen, dass wir nach Autonomie streben, und doch geben wir uns bereitwillig Gewohnheiten hin, die uns einreden: Mehr von mir ist alles, was du brauchst. Die uns sagen, dass wir ohne sie unglücklich, hungrig, einsam, schmerzgeplagt und schwach sein werden. Ist das nicht erbärmlich? »Zeigt mir einen Menschen, der kein Sklave ist«, forderte Seneca und wies darauf hin, dass sogar Sklavenhalter an die Regeln der Institution der Sklaverei gekettet seien. »Der eine ist ein Sklave der Geschlechtlichkeit, der andere des Geldes, ein dritter des Ehrgeizes. Alle sind sie Sklaven der Hoffnung oder der Furcht.« Der erste zu unternehmende Schritt sei es, so Seneca weiter, sich die Abhängigkeit bewusst zu machen, worum auch immer es sich handle. Dann müsse man sich davon befreien, von der Geliebten, von der Arbeitssucht, von der Machtgier, von was auch immer. In der heutigen Zeit sind wir vielleicht süchtig nach Zigaretten oder Softdrinks, nach Likes in den sozialen Medien oder nach dem Kabelfernsehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine bestimmte Gewohnheit gesellschaftlich akzeptabel ist oder nicht. Entscheidend ist, ob sie gut für sie ist. Eisenhowers Rauchgewohnheit brachte ihn langsam und unmerklich um, was auch für viele unserer heutigen Gewohnheiten gilt. Aber sogar dann, wenn das nicht der Fall wäre, sogar wenn sie harmlos wären, warum sollten wir Befehle von unserem Bauch oder unserem Unterleib annehmen? Oder von dem digitalen Gerät, das mittlerweile nahezu untrennbar mit uns verbunden zu sein scheint. Der Körper darf nicht das Sagen haben und die Gewohnheit auch nicht. Wir selbst müssen die Kontrolle behalten. In gewisser Weise ist die Gewohnheit selbst weniger wichtig als das, was dahinter steht, nämlich die Abhängigkeit. Es ist das, was die Buddhisten Tanha nennen, der Durst, das Verlangen. Vielleicht gelingt es ihnen, allmählich ihre Abhängigkeit auf einen gelegentlichen Gebrauch zu reduzieren, aber dafür müssen sie sich zunächst von der Gewöhnung befreien. Es kommt nicht darauf an, ob es um Sex geht oder um Likes oder um Alkohol. Entscheidend ist das Bedürfnis, das den Ursprung des Leidens darstellt. Ob es Amy Winehouse ist, die durch Drogen in den Tod getrieben wurde, oder Tiger Woods, dem seine zahlreichen Geliebten zum Verhängnis wurden, gibt es weltweit viele talentierte Wirtskörper zu bedauern, die durch einen Parasiten in ihnen zerstört wurden, der ständig neue Nahrung verlangte, aber nie satt wurde. Die Kosten dafür muss nicht nur die betroffene Person tragen, sondern diese werden von uns allen geteilt, denn es führt zu nie geschriebenen Sinfonien, zu nie vollbrachten Heldentaten, zu nie bewirktem Guten, zu einem nie ausgeschöpften Potenzial im Alltag. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Sklaverei nicht nur armselig und grausam war, sondern auch ein äußerst ineffizientes und minderwertiges Wirtschaftssystem. Warum sollten Sie dann weiterhin ein Sklave bleiben wollen? Vor allem von etwas, bei dem Sie sich immer weniger gut fühlen. Hier ist ein erhellender Test. Wenn Ihre Gewohnheit heute erfunden würde, würden Sie dann damit anfangen? Wenn Ihnen der Alkohol jetzt zum ersten Mal vorgestellt würde, mit all seinen Aspekten und Risiken, würden Sie trotzdem einen Drink nehmen? Wenn Sie wissen würden, wie viel Zeit Sie diese App kostet, würden Sie sie dann trotzdem herunterladen, wenn sie heute auf den Markt käme? Wenn Sie gewusst hätten, dass Ihr beruflicher Aufstieg und Erfolg ungeachtet des vielen Geldes zur Scheidung und zu privatem Unglück führen sollten, hätten Sie sich dann damals trotzdem für diesen Weg entschieden? Aber nur weil Sie eine Gewohnheit angefangen haben, heißt das nicht, dass Sie damit weitermachen müssen. Zwar wussten Sie damals nicht hinreichend darüber Bescheid, aber Sie können sich jetzt noch dagegen entscheiden. Jeder Mensch hat Bewältigungsmechanismen, um dem Alltag die Schärfe zu nehmen. Aber ab einer bestimmten Menge stumpfen sie uns völlig ab. Diese Dinge mögen das Leben erträglicher machen, aber sie sind keine echten Freunde für uns. Das hat Lou Gehrigs Trainer ihm zu erklären versucht, als er ihn dabei erwischte, wie er vor den Spielen etwas Alkohol trank, um seine Nervosität zu bekämpfen. »Die langfristigen Folgen dieser Methode werden dir nicht gefallen«, sagte er zu ihm. »Und offenbar kommt es in diesen Fällen immer zu einem schlimmen Ende.« Was auch immer die schlechte Angewohnheit ist, die ihr Leben zu beherrschen scheint, egal ob diese gesellschaftlich üblich ist oder nicht, Sie müssen damit aufhören. Ob durch radikalen Entzug oder mit externer Hilfe, Sie müssen von dem Zeug loskommen, was auch immer es sein mag. Jeder Mensch, auch die mächtigsten Persönlichkeiten, hat irgendeine schlechte Angewohnheit, mit der er ringt. Jedoch ist es nie zu spät, diese zu überwinden. Eisenhower war bereits 58 Jahre alt. Seine Gewohnheit selbst hatte beinahe schon ein halbes Lebensalter erreicht. Das spielte aber keine Rolle. Wichtig ist nur, was wir heute dagegen tun. Dass wir uns entscheiden, kein Sklave mehr zu sein. Dass wir die Freiheit wählen. Wir retten uns selbst, damit wir die Welt retten können und dies auch weiterhin tun können.